Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast heute ein Berliner Jung. Guten Morgen, Herr,
guten
Herr
Morgen.
Goik. Du bist Thomas ist gut. Du bist Thomas von Hooked und ich bin very happy, dass du heute bei mir bist. Hallo, guten Morgen.
Yes, hello.
Du kommst nicht aus Berlin eigentlich, oder?
Nee, Brandenburg. Brandenburg. Also nicht so weit weg.
Ja, dann bist du ja wirklich nicht weit gekommen in deinem Leben.
Dankeschön.
Ihr seid
wieder zu hören.
Ja, ihr seid unsere ganz speziellen engen Freunde von Hooked. Wir mögen uns sehr und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute auch hier bist. Es ist nämlich ein Hörerwunsch-Thema heute. Mhm. 2010, jetzt habe ich 2010 kam Wings of Liberty, 2013 kam Heart of the Swarm. Und jetzt im November 2015 kam Legacy of the Void. Die Rede ist natürlich von StarCraft 2, der Trilogie. Und wir haben es tatsächlich geschafft hier. Wir haben einen täglichen Podcast. Und wir haben über keinen dieser drei Teile gesprochen.
Aber über gar keinen.
Über keinen einzigen, nein. Und das wurde uns natürlich auch zu Recht angekreidet. Wir haben natürlich auch über StarCraft gesprochen. Wir haben natürlich über das Risiko StarCraft-Brettspiel gesprochen. Und wir hatten StarCraft 2 zweimal als E-Sport-Thema. Wir hatten einmal den Socke da, einen E-Sportler, der StarCraft 2 eben auch sehr viel spielt. Und wir hatten einmal auch den Dario, den TLO, der auch StarCraft 2 gespielt hat. Mhm. Und dann wurde uns eben gesagt, okay, jetzt habt ihr schon so oft über StarCraft mit E-Sport-Bezug gesprochen und Multiplayer, aber nie über den Singleplayer. Deswegen habe ich mal tief blickend in die Runde geschaut und du hast gesagt, du bist ein großer Fan der Singleplayer-Kampagne und gar nicht so sehr vom Multiplayer. Und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen reden, wie die Trilogie ihr Ende genommen hat und wie es da vielleicht eventuell weitergehen könnte.
Ja. Hast du denn das irgendwie dann mal nachgeholt oder?
Also ich habe vor 23 Jahren habe ich mich in Dune 2 verliebt. Das weiß ich noch genau. Und zu der Zeit. Also Dune 2 hat mich damals komplett erwischt. Ich war so begeistert, habe nichts anderes mehr gespielt und als junger Bub haben wir dann auch, also die Echtzeitstrategie des Genres, das war der heiße Scheiß damals. Also nach Dune 2, wir haben natürlich alle Command & Conquer gespielt und so weiter und immer auch in den LAN-Partys. Damals haben wir noch LAN-Session gesagt. Mhm. Haben wir dann immer unsere schweren Röhrenmonitore in die Zimmer geschleppt und mit T-Steckern verbunden und haben nächtelang.
Dann hat sich keiner gefunden im LAN. Das
ja,
ist immer
genau.
So.
Ach Gott. Und einer war immer. Und dann ging's ja auch nicht. Dann hatte einer irgendwie nicht die Originalversion und dann, oh, katastrophal.
Game Copy World.
Aber wir haben sehr, sehr, sehr viel Echtzeitstrategie gespielt und ich bin dann so ein bisschen von diesem PC, von der Biografiearbeit hier. Und als ich dann so ein bisschen den Bezug zu dem PC verloren habe und mehr ins Konsolenlager abgedriftet bin, das war dann irgendwann so, dass ich dann auch keinen spielbaren PC mehr hatte, um StarCraft zu spielen, also StarCraft 2. Und dann, ich bin ja jetzt erst wieder in die PC-Zeitalter eingestiegen und ich weiß nicht, ob ich es nachholen soll. Vielleicht habe ich jetzt nach dem Podcast total Lust drauf. Aber fangen wir doch mal bei dir an. Du warst schon immer Echtzeitstrategie-Fan oder wie bist du zu StarCraft 2 gekommen? Oder war das für dich völlig klar, dass wenn das kommt, muss es gespielt werden?
Na, also StarCraft nicht unbedingt, Echtzeitstrategie auf jeden Fall. Also das war, ich habe nicht Dune 2, aber Dune 2000 gespielt. Ja. Oder halt Command & Conquer, wie du schon sagst. Und dann halt irgendwann, das größte Ding war für mich Warcraft 3 von Blizzard. Das war so episch, so toll erzählt, hatte Rollenspielelemente mit reingebracht in das Echtzeitstrategie-Genre. Das hat so gezündet bei mir, auch mit diesem ganzen Warcraft-Universum, dass ich mich da total drin verliebt habe. Und dann gab es ja eine ganze Weile nichts mehr nach Warcraft 3. Also man hat ja gemerkt, dass das ganze Strategie-Genre so ein bisschen stirbt, Echtzeitstrategie. Mhm. Vor allem im großen Stile. Und die einzigen, die es noch gemacht haben, waren Blizzard mit Wings of Liberty. Mhm. Und ich glaube, sie haben sich im Nachhinein ein bisschen verflucht, dass sie damals gesagt haben, wir machen da drei Teile draus, kommt jedes Jahr einer, 6 Jahre später. sind dann endlich alle drei Teile draußen.
Man muss vielleicht noch mal kurz dazu sagen, für Leute, die jetzt gar nicht so in dem Thema drin sind, also es gibt drei spielbare Rassen oder Fraktionen in StarCraft 2. Und früher waren die halt, die Kampagne war halt aufgeteilt bei StarCraft, dass man eben alle drei Fraktionen so gespielt hat innerhalb der Kampagne. Und als die Kampagne durch war, hat man halt alle drei Lager mal gespielt. So, ja, und hat immer mal wieder zwischendurch gewechselt. Und ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, aber sie haben damals gesagt, okay, Wings of Liberty wird erstmal nur die Zerg-Kampagne war das, glaube ich, Zerg,
Wings of Liberty war Terraner.
Part of the Swarm war dann Zerg, genau. Und Legacy of the Void sind jetzt die Protoss. Genau. Und schon krass, dass da halt echt fünf Jahre dazwischen liegen, bis diese drei Kampagnenteile rausgekommen sind. Und die haben es ja auch jedes Mal quasi wie ein Vollpreistitel wieder neu aufgesetzt. Ja. Gell? Also man hat das Gefühl, es war eigentlich StarCraft 2, 3 und 4 so gefühlt von den Zeitabständen.
Sind ja auch im Endeffekt. Also das ist ja nicht so, dass Blizzard irgendwie jetzt zum Schluss gesagt hat, ja komm, jetzt machen wir hier noch Legacy of the Void. Muss jetzt noch, haben wir versprochen, müssen wir machen. Mhm. Die haben ja da nochmal richtig was reingesteckt. Und mich hat schon bei Wings of Liberty total begeistert, wie sich das wieder nach großer Blizzard-Kampagne angefühlt hat. Also ich war da am Anfang zwar auch skeptisch, als sie gesagt haben, okay, wir teilen das jetzt in drei Teile auf und das wird dann so ein jährlicher Release. Da dachte ich auch so, ist das jetzt einfach nur eine Geschäftsentscheidung oder ist das wirklich, okay, das wird uns zu viel, was wir hier machen. Mhm. Und Wings of Liberty war eine vollständige, große Kampagne. Da war ich total zufrieden mit.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Es hat sich jetzt nicht angefühlt wie ein Drittel Vollgame oder so.
Genau. Okay. Es hat sich vollständig angefühlt. Natürlich hat es trotzdem so ein To Be Continued am Ende gehabt und hat da Heart of the Swarm ja dann auch. Aber die habe ich beide sehr genossen und Legacy of the Void jetzt genauso. Ich muss aber sagen, dass ich nie groß im Gegensatz zu Warcraft in diesen StarCraft-Kanon investiert war. Ich habe StarCraft 1 nicht gespielt. Ich kannte zwar so die grundlegende Geschichte mit Jim Raynor und Kerrigan und dem Verrat und was es da alles gibt und den verschiedenen Rassen. Aber abseits von so einigen Partien im LAN habe ich das nie gespielt und die auch nie gerne, weil einer unserer Freunde damals mega gut war in StarCraft und uns alle abgezogen hat und den Spaß verdorben hat. Vielen Dank, Bassi.
Ja, das ist so. So ging's mir auch. Wir waren bei uns alle so Lagerbauer. Wir hatten auch tierisch Spaß damit, zwei Stunden zusammenzusitzen im LAN und jeder baut seine schönste Basis. Und dann war immer irgendein Arsch dabei, der mit seinem Zerg Rush daherkam. Ja, und den haben wir dann immer gehasst. Ja. Deswegen war das auch nie so unser Spiel, weil man da irgendwie. Ja, weil halt dadurch, dass die drei Rassen sich ja auch so unterschiedlich spielen, musst du sie ja auch auf eine gewisse Art und Weise spielen. Ne? Mhm. Und als Zerg irgendwie zwei Stunden deine Basis aufzubauen, ist halt irgendwie nicht so vorteilhaft für diese für diese Rasse. Ja.
Vor allem, weil ja StarCraft rauskam in einer Zeit, in der Echtzeitstrategiespiele wie Age of Empires immer noch das waren. Da hast du ja deine Basis aufgebaut und eine Mauer drumherum gezogen und irgendwie versucht es zu verteidigen und sowas. StarCraft war da ja einfach anders. Ja,
auch gut so.
Ja, genau. Und jetzt der neueste Release, Legacy of the Void, ist halt die Protoss-Kampagne und beendet diese Geschichte. Und die Geschichte ist schon, also sie ist sehr cool präsentiert. Mhm. Sie ist nicht sonderlich gut geschrieben. Es ist sehr pathetisch alles.
Ja, und war es aber schon immer.
Ja. Genau, war es halt schon immer. Und auch schon in Wings of Liberty. Also ich habe mir da nie gedacht, meine Güte, das ist die beste Geschichte, die es gibt. Ich finde, das war immer alles sehr Blizzard. Mhm. Immer alles so Typen, Personen, Larger-than-Life-Persönlichkeiten, die total übertrieben geschrieben wurden. Und das ist jetzt bei den Protoss nochmal hoch 10, weil die Protoss ja sowas sind wie die Weltraumelfen. Mhm. Also so technisch total überkandidelte Kreaturen, die sich nur telepathisch unterhalten und halt so eine sehr hohe Gesellschaft sein sollen. Das finde ich aber total cool. Also ich mag das total, dass das so übertrieben ist und so over the top. Das gefällt mir total gut, weil es gibt halt keine einzige normale Person. Also in Legacy of the Void erst recht nicht. Du hast halt in Wings of Liberty noch so den Jim Raynor gehabt, da sind halt Menschen gewesen. Und hat es diese Story zwischen Jim Raynor, dem dem Militärtypen, der versucht hat, Kerrigan zu retten.
Nein, du meinst der Typ, der versucht, unter einem Raumhelm zu rauchen.
Ja, wobei das war schon fast mehr sein einer Kollege da, der auch in diesem ersten Trailer drin war. Ja, keine so gute Idee. Und der versucht, Kerrigan im Endeffekt zu retten, in Anführungszeichen, weil die von den Zerg übernommen wurde und dann ja zur Queen of Blades wurde in Heart of the Swarm. Da gibt's ja, also das ist ja wirklich ein großes Ding, und es zelebriert sich selbst total mit epischer Musik und krassen Kamerafahrten in den Zwischensequenzen. Aber genau das liebe ich so, weil das ist in einem Echtzeitstrategie-Genre halt total selten. Also wo hast du mal ein also gerade heute gibt es sowas nur noch bei Blizzard, und ich habe ein bisschen Angst, dass Legacy of the Void das letzte seiner Art ist.
Ja, das da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, ob das jetzt quasi der Abschluss des Genres auch war, weil ja, ich meine, es hat sich jetzt so ein bisschen über die Zeit gerettet, habe ich so das Gefühl. Eigentlich war es 2010 ja schon so nochmal ein letztes Aufbäumen, und damit wäre eigentlich ja auch Schluss gewesen. Ja. Dadurch, dass sie es jetzt halt so in die Länge gezogen haben, diese Trilogie, wundert man sich ja eigentlich fast, dass 2015 so ein Spiel in diesem Genre überhaupt noch funktioniert. Beziehungsweise die Frage ist auch, ob es funktioniert hat oder ob es nur funktioniert hat, weil Blizzard jetzt existiert. Also da können wir gleich im Abschluss noch mal ein bisschen drüber reden, was auch so MOBA-Geschichten und so angeht. Und Free-to-Play und das ganze Thema ist da extrem wichtig. Was mich jetzt interessiert, wie ist es denn wenigstens cool erzählt von der Zeitabfolge? Also dadurch, dass die jetzt so weit auseinander sind, ich denke mal so, was du jetzt gesagt hast von der Geschichte, es ist nicht so schwer, da wieder reinzukommen, aber sind die Kampagnen so verschachtelt ineinander? Also hat man so ein Shortcuts-Gefühl, dass man quasi schon Sachen aus Wings of Liberty gesehen hat, die man jetzt bei Legacy of the Void irgendwie aus einer anderen Perspektive sieht und dann irgendwie irgendwas so wie so Puzzlestücke zusammenfallen, oder ist es insgesamt sehr linear erzählt?
Na, es fühlt sich schon ein bisschen an wie drei so halb abgeschlossene Geschichten, weil sie ja wirklich sagen, in Wings of Liberty geht's hauptsächlich um die Terraner, in Heart of the Swarm geht's aber hauptsächlich um die Zerg.
Treffen sich doch die ganze Zeit, oder nicht?
Klar, es gibt immer wieder diese Treffen untereinander, aber du hast trotzdem diesen sehr klaren Fokus auf die Geschichte einer dieser Rassen und wie die sich entwickeln, und die steuern halt übergreifend in der übergreifenden Geschichte alle zu einem Konflikt hin.
Und genau, der, und den hat man doch dann schon gesehen, oder? Bei den anderen zwei Teilen vorher.
Nee, eben nicht. Okay. Also dieses ganz große Ding, das wurde, soweit ich weiß, auch schon in StarCraft 1 mal angeteased, dass es da so einen Gott, ich nenne es jetzt einfach mal Gott, gibt, der eventuell wieder aufgeweckt wird und sowas. Also das wird in Wings of Liberty und in Half-Life Swarm nur so angeschnitten, und in Legacy of the Void gerade gegen Ende fahren sie das halt so richtig hoch und wollen das dann beenden. Und ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die dieses Ende von Legacy of the Void mega, mega doof finden. Weil es ist halt auch wieder so total übertrieben, und dann passieren Sachen, wo du denkst, okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Und dadurch, dass ich aber nicht so investiert bin, dass ich mir nicht denke, okay, ich finde, das sind jetzt die besten Charaktere, die es jemals gab, habe ich mich da nicht drüber geärgert. Ich fand, das war einfach sehr Blizzard, was da passiert ist. Und habe das dann so hingenommen und habe einfach genossen, wie dieses Spiel präsentiert wird, was es da so für Charaktere gibt, weil da ist Legacy of the Void, finde ich, ganz gut drin, weil du hast halt so, du hast den Hauptcharakter, der Atanas, das ist so ein sehr klassischer Heldentyp, der immer alles richtig machen will, sehr rechtschaffend und so, was ja bei den Protoss auch irgendwie ganz doll in der Kultur verankert ist. Hast aber auch so Typen wie den Alarak, heißt er, und das ist halt jemand, der quasi so einer Subfraktion der Protoss angehört, die sehr kriegerisch sind. Und den triffst du als quasi Bösewicht. Und dann gibt's aber, passieren so ein paar Sachen, und du arbeitest mit dem zusammen. Und der spielt wunderbar mit Atanas in Dialogen zusammen, weil der so ein schnippischer, sarkastischer Typ ist, der die besten Reaktionen hat auf dieses pathetische Gelaber von Atanas. Da spielen sie schon ein bisschen mit. Und der wird halt auch gesprochen von, jetzt weiß ich nicht, wie man seinen Namen ausspricht, Jean Delancey.
Der von Q aus Star Trek.
Der hat eine mega gute Stimme. Hat so dieses Tiefe. Dieses
Sarkastische kann
der
halt
dieses auch Sarkastische, gut. Genau, das ist super gut. Also sowas machen sie schon ganz nett. Oder dass du Phoenix hast, so ein Protoss-Roboter im Endeffekt, der noch nicht so richtig weiß, dass er jetzt ein Roboter ist und nicht mehr dieses lebendige Etwas, was er vorher war. Also da gibt's schon wirklich ernsthaft interessante Elemente, aber eben auch so viel übertriebenes Zeug, wo ich dann mich frage, okay, nehme ich jetzt mal so hin, und ich sagte ja vorhin auch, es ist nicht so gut geschrieben, weil du immer merkst, okay, das ist jetzt ein Expositionsdialog. Jetzt wollen sie mir nur was über die Geschichte, über die Hintergrundgeschichte erzählen, damit ich weiß, was gerade abgeht.
Ja.
Das ist sehr durchschaubar, ja, sagen wir es mal so.
Ja gut, aber es ist ja auch kein Adventure. Es ist ja auch ein Echtzeitstrategiespiel. Zum eigentlichen Fleisch, macht das dann wenigstens immer noch Spaß? Oder hast du das Gefühl gehabt, du spielst einen Oldtimer oder ein altes Spiel? Weil dieses Spielprinzip hat sich ja nicht arg geändert seit damals, oder?
Ich meine, nee. Es ist halt immer noch dieses klassische StarCraft-Echtzeitstrategiespiel. Mhm. Aber, also ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, als würde man ein altes Spiel spielen, aber im positiven Sinne. Mhm. Es fühlt sich ja nur
alte
alt an.
Alte Stärken.
Ja, so ein bisschen. Es fühlt sich ja aber nur alt an, weil es sowas nicht mehr gibt,
ja.
In der Form. Und Wings of Liberty hat mich ja damals schon total weggehauen mit so den Sachen, die sie machen in der Strategiekampagne, weil du ja, du warst da auf deinem Schiff, hattest Leute, mit denen du reden konntest zwischen den Missionen, da wurde es schon fast so ein bisschen Adventure-artig. Mhm. Also hattest diese ganzen Dialoge und inszeniert war es ja auch richtig gut und hast dann die Mission gehabt mit sehr abwechslungsreichen Missionszielen, mit anderen Einheiten als im Multiplayer-Modus und diese Tugenden führen sie jetzt hier fort. Du hast auch wieder dein eigenes Schiff, auf dem du bist, wo du mit den ganzen verschiedenen Protoss reden kannst, hast Upgrades auf dem Schiff, die du dort installieren kannst, die dann wiederum Einfluss haben auf die Mission. Du hast zum Beispiel in den Missionen jetzt oben so eine Leiste von verschiedenen Fähigkeiten und die stellst du dir individuell zusammen, dass du dir zum Beispiel unterstützende Einheiten runterbeamen kannst in die Mission mit einem Cooldown sozusagen. Mhm. Oder dass du ganze Gebäude dir runterbeamen kannst, dass du diesen Phoenix, den ich gerade erwähnt habe, dieser Robotertyp, der kommt relativ am Ende dazu, der schießt dann aufs Schlachtfeld, dann explodieren erstmal so ein paar Leute um ihn herum und er ballert dann noch ganz viele Leute platt, das ist so ein richtiger Rambo-Charakter und es ist halt total imbalanced, also alles, es würde im Multiplayer nicht funktionieren und ich finde halt total gut, dass sie dir dieses Machtgefühl so ein bisschen an die Hand geben und sich sagen, ja, okay, in der Singleplayer-Kampagne müssen wir jetzt nicht so auf Balancing achten, da können wir mit den Einheiten auch mal ein paar verrücktere Sachen machen.
Gerade wenn man den Fokus eben auf eine Rasse hat, dann ist es ja,
genau,
fühlt sich ja auch nicht unfair an. Eben.
Ja, und ich glaube, dann fühlt sich auch nicht so langweilig an für Leute, die jetzt schon ewig den Multiplayer spielen und haargenau wissen, wie die Protoss funktionieren. Die kriegen dann auch so ein paar neue Spielzeuge an die Hand sozusagen.
Mhm.
Und da habe ich total meine Freude dran, weil auch wieder die Missionsziele total abwechslungsreich sind. Da musst du nicht immer nur deine Basis bauen und dann den Gegner platt machen. Das ist zwar immer noch, diese Mission gibt's noch, aber meistens mit irgendwelchen Twists, dass zum Beispiel irgendwie die ganze Zeit einen Laserbeam von den Gegnern über die Map geht und du damit quasi so ein Zeitlimit hast. Du musst diesem Laser zum einen aus dem Weg gehen, wenn du zum Gegner gehst, und zum anderen, wenn der an seinem Ziel ankommt, ist die Mission vorbei.
Mhm.
Also solche kleinen Spielereien gibt's.
Spielt man auch gegen mehrere Gegner? Also gibt's dann, was weiß ich, so Maps, wo dann irgendwie auch zwei, drei oder also Menschen und Zergs gegen dich kämpfen oder so Missionen wie bei Command & Conquer früher, dass man nur mit einem einzelnen Charakter irgendwo infiltrieren muss und solche Geschichten?
Ja, also genau, letzteres auf jeden Fall, dass du halt auch manchmal gar keine Basis baust, sondern einfach nur eine Handvoll Charaktere hast, die dann Spezialfähigkeiten haben, und du hast oft einen Gegner, aber der hat mehrere Basen auf der Map.
Mhm.
Und oft sind dann auch irgendwelche Rassen gemischt. Da spielt dann auch die Story noch so ein bisschen eine Rolle, weil es so besondere Arten von Protoss und Zerg gibt, gegen die du da kämpfst, die wiederum auch im Multiplayer nicht vorkommen. Weil das ist auch wieder ganz nett. Also da bleiben bei mir wenig Wünsche offen. Das Einzige, was ich so an Kritik hatte an diese Kampagne und an die Mission, dass sie ein paar Mal zu oft diesen Missionstyp rausholen. Hier ist deine Basis, beschütze die für 20 Minuten oder 30 Minuten und das war's.
Einfach Gegnerwellen hin.
Genau, wo dann im Endeffekt Gegnerwellen kommen. Was mich schon ab der ersten Mission dieser Art in Legacy of the Void so ein bisschen gestört hat, weil das gab's in Heart of the Swarm und in Wings of Liberty auch schon ein paar Mal.
Nein, Füller.
Und da, genau, es fühlt sich ein bisschen an wie Filler, wo ich mir dann denke, okay, da muss jetzt schon was ganz Spezielles in dieser Mission passieren, damit ich sage, okay, das war ja jetzt überraschend, ist es aber nicht. Also.
Wie lang ist die Kampagne? Also wie lang spielt man an den jeweils einzelnen Teilen?
Gute Frage. Ich glaube so 15 Stunden.
Also schon ordentlich, ja.
Ja, also das ist jetzt aber total geschätzt. Also Legacy of the Void ist ja jetzt schon wieder ein paar Monate her und an Heart of the Swarm und Wings of Liberty.
Aber man hat sich jetzt nicht an zwei Abenden durch.
Nee, auf keinen Fall. Also man sitzt schon ein Weilchen dran. Man kann auch ein bisschen länger dran sitzen, wenn man sich zum Beispiel die Achievements noch freischalten will für die einzelne Mission oder die in einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen will. Ich spiele die alle auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, der sich jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll anfühlt, aber ich mag's halt sehr gern, auch mal dieses Machtgefühl zu haben und auch mal mit meiner Armee an zig hochentwickelten Protoss-Einheiten über die Gegner zu rennen und dann noch einen Laser aus meinem Schiff aufs Schlachtfeld zu befehligen. Das macht dann halt einfach nur Spaß.
Hat man auch so Möglichkeiten, selber einen Weg zu finden? Also kann man unterschiedlich rangehen an die Mission oder ist es dann schon immer sehr eindeutig, bei dem Missionsziel muss man eigentlich so und so agieren? Da bleibt dir gar nichts anderes viel übrig.
Du hast immer ein primäres Missionsziel, da gibt es eigentlich nicht so viele Herangehensweisen, aber du hast noch optionale Ziele, die dir dann halt mehr Ressourcen verschaffen, wenn du sie erledigst, womit du dann mehr Upgrades machen kannst auf deinem Schiff. Und du kannst halt so auf deinem Schiff Upgrades machen, wo du dich entscheiden musst zwischen zwei Einheitentypen, die du dann mit in die Schlacht nimmst. Und dadurch ändert sich dann die Herangehensweise, weil du mal Einheiten hast, die sind dann spezialisiert auf hohen Schaden an einzelnen Zielen und andere sind spezialisiert auf flächendeckenden Schaden. Und das kann halt deinen Spielstil schon stark verändern und erhöht dann auch so ein bisschen den Wiederspielwert. Bei mir jetzt nicht so sehr, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich spiele die Kampagne jetzt nochmal. Mir hat das eine Mal schon gereicht. Aber sie geben dir so ein paar Individualisierungsmöglichkeiten an die Hand, dass nicht jeder Spieler exakt das gleiche Spielerlebnis hat.
Wie hat sich denn das Spiel im Spiel jetzt über die Jahre verändert? Also seit 2010 bis jetzt 2015, hast du das Gefühl, dass die drei Teile sich jetzt auch ganz arg voneinander unterscheiden, dass da eine starke Weiterentwicklung stattgefunden hat? Oder sind es eigentlich nur drei Teile einer Kampagne und hat sich nicht viel getan?
Ich würde nicht sagen, dass sich da so viel getan hat.
Was hat denn dann da aber so lange gedauert? Also warum war denn immer
so
viel Zeit dazwischen, wenn es ja auch nicht die Multiplayer groß betrifft?
Ich glaube, das ist Blizzards Perfektionismus, weil die sind halt gepolished bis zum geht nicht mehr, die Spiele. Und es sind halt wirklich große Kampagnen, 20 Missionen oder was das immer sind, mit komplett eigenem Hub zwischen den Missionen und den ganzen Dialogen und den ganzen Zwischensequenzen, weil das muss man ja auch nochmal erwähnen. StarCraft Legacy of the Void hat wie jede dieser Kampagnen diese Blizzard-Zwischensequenzen und die sind ja einfach der Hammer. Also die können ja richtig, richtig gut inszenieren. Deswegen macht mir das ja auch so viel Spaß, diese Story, obwohl sie halt ein bisschen doof ist. Aber es sieht einfach so toll aus und hört sich so toll an. Also ich sehe da durchaus, dass das nicht Sachen sind, die man mal eben in einem Jahr zusammenklöppelt, sondern wo du schon mal 2 Jahre dafür brauchst oder 2,5.
Ja, aber du hast ja auch schon gesagt, es fühlt sich an wie jeweils ein eigenes Spiel. Also man hätte auch gut da eine neue Versionsnummer hinschreiben können, ne?
Ja, klar, dann wäre
dafür war es wahrscheinlich nicht zu viel gewesen. Also hätte man vielleicht als DLC. Also genau, ist es jetzt ein DLC sozusagen? Das ist schwierig zu sagen. Ja. Aber
das ist wirklich, also vor allem, wenn du jetzt die Vorjährigen nicht gespielt hast und Legacy of the Void spielst, wirst du dir bei manchen Sachen denken, was passiert hier?
Ja, aber eher inhaltlich, oder? Nicht eher mechanisch oder so. Ja.
Nee, spielerisch würdest du total gut klarkommen und wahrscheinlich auch sehr viel Spaß haben, aber sie gehören schon zusammen. Es ist schon wirklich eine in sich zusammengehörige und abgeschlossene Trilogie, genau.
Jetzt die große Preisfrage, warum gibt's dieses Echtzeitstrategie-Genre derzeit nicht mehr? Also wir hatten das ja schon ein paar Mal erlebt. Adventures galten ja auch schon als tot und irgendwann kommen die dann wieder. Hast du das Gefühl, dass dieses Echtzeitstrategie-Genre sich jetzt überlebt hat und StarCraft 2 jetzt quasi nur so ein Ausläufer war durch diese Zeitverzögerung, die da war? Oder weil so ganz unerfolgreich war es ja jetzt auch nicht, oder, StarCraft? Oder ist es nur, weil es halt Blizzard gemacht hat? Also
ich glaube, Blizzard spielt eine große Rolle. Und ich würde auch wetten, wenn Blizzard nicht damals gesagt hätte, ja, wir teilen das in drei Kampagnen auf, sondern dass irgendwie ein Spiel damals gewesen, hätten sie auch nicht noch eins gemacht. Also weil sie ja jetzt auch, sie haben ja, MOBA sind ja quasi so ein bisschen die Entwicklung dieses Genres der Echtzeitstrategie.
Auf jeden Fall sehr
und
verwandt
da,
damit, ja genau.
Genau, und da haben sie ja jetzt mit Heroes of the Storm auch ihr Investment getätigt und sind damit, glaube ich, recht erfolgreich. Und Blizzard hat ja selbst mal gesagt, dass sie sich auf diese kleineren Projekte wie Hearthstone oder das halt konzentrieren und ihr nächstes ist Overwatch, was auch wieder so ein Multiplayer-Ding wird. Also ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht nochmal so eine tolle Kampagne bekomme, weil ich hätte super gerne ein Warcraft 4 in dieser Form, mit dieser Inszenierung, dass vielleicht die Story von World of Warcraft so ein bisschen ignoriert, weil die ist all over the place, aber Ich weiß nicht, ob wir das nochmal bekommen. Und ich glaube aber, wenn wir es bekommen, dann nur von Blizzard, weil ich wüsste nicht, von wem sonst, wer sonst würde investieren in Echtzeitstrategie,
naja,
was dann
es gab
klassischerweise
zumindest
auch so
mal,
ein.
es gab ja schon Versuche Command & Conquer. Also es gab mal so eine Beta von einem neuen Command & Conquer, irgendwie Generals oder irgendwie sowas.
General 2, ne?
Ja. Und er wurde aber irgendwie wieder eingestellt während der Entwicklung, leider.
Na, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass das halt so PC-Titel sind und die großen Publisher wollen halt auch auf Konsolen veröffentlichen.
Ja.
Ich meine, es kommt ja ein Halo Wars 2.
Ja, stimmt.
Das ist ja total
Völlig
komisch.
Überraschend, ja. Vielleicht
ja,
ist das die Wiedergeburt des Genres.
Genau, vielleicht steckt da was drin. Halo Wars war ja tatsächlich gar nicht schlecht.
Nee.
Vielleicht steckt da ein bisschen was drin. Ich habe.
Aber PC ist ja auch zurück. Also der PC galt ja auch schon als tot und jetzt ist er auf einmal stärker denn je. Und ich glaube auch durch Virtual Reality könnte das Genre wieder interessant sein. Also stell dir doch sowas wie dieses Ruse. Hast du das gespielt, wo
ja,
man so
ja,
oben auf diesen Tisch
nur,
drauf
ich
schaut?
Weiß, was du meinst. Ja,
Und stell dir das jetzt mit VR vor, dass du wirklich halt wirklich dastehst als General und auf deinen Spieltisch guckst und du zoomst dann halt ran und bist dann halt mittendrin. Also ich glaube, dass das durchaus noch seinen Reiz hätte, auch durch jetzt neue Technologien und Möglichkeiten.
Ja, ich auch. Also ich mag ja das Genre auch total gerne.
Ja.
Ich habe früher total gerne Strategiespiele gespielt und spiele sie auch heute noch gerne.
Und ich finde auch, MOBA sind da kein Ersatz dafür, sondern
nee.
Es ist halt ein eigenes Genre, was halt aus dieser Mechanik heraus entstanden ist. Ich meine, die MOBAs sind ja aus dieser Dota, das war doch erst eine Map, glaube ich, bei
genau.
StarCraft, gell?
Genau.
Daraus ist ja dieses Spielprinzip entstanden, aber es ist ja eigentlich nur ein Spielmodi, eine Mod gewesen, die quasi sich zu einem eigenen Subgenre entwickelt hat, aber ich finde, mit Echtzeitstrategie haben die MOBAs wenig zu tun. Das ist halt ein komplett eigenständiges Ding und halt auch vor allem dieser Multiplayer-Faktor, der da drin ist. Also ich finde, es ersetzt keine gute Singleplayer-Kampagne, sondern es ist halt ein eigenständiges Ding.
Ja, aber es ist halt die Frage, ob das für einen Publisher oder Entwickler sich lohnt, eine Investition zu tätigen in der Größe von StarCraft. Also wenn man wirklich sagt, man macht so eine Kampagne mit richtig inszenierter, großer Geschichte, weil das wage ich zu bezweifeln, denn StarCraft an und für sich ist wahrscheinlich, also hat ja seinen Erfolg auch zu großen Teilen Korea zu verdanken, weil es da so ein Riesenphänomen ist und der Multiplayer halt so ein großes Ding ist. Ich habe im letzten Jahr, ich glaube Anfang letztes Jahr war es, Grey Goo gespielt, was so ein Strategiespiel von ehemaligen Command Conquer Machern, hatte auch sehr große Command Conquer Anleihen, hat versucht, so eine Kampagne zu machen. Das hat mir wirklich nicht gut gefallen, also weder spielerisch noch von der Kampagne her. Das fand ich, wirkte sehr unterentwickelt in seinen Ideen, aber ich war dem Spiel trotzdem total dankbar, dass es das gibt und dass es das probiert hat. Aber es ist halt, also zum einen heißt es Grey Goo. Das ist ein bisschen komisch. Also das war halt, glaube ich zumindest, kein großer Erfolg gewesen für die, was natürlich dann ein bisschen schade ist, weil es ist wieder ein Strategiespiel, das scheitert. Ansonsten fallen mir wirklich nicht viele Echtzeitstrategiespiele ein. Sowas wie XCOM ist ja irgendwie wieder wirklich
eben,
drin. Also
auch
da
schon
gibt's
tot,
ja,
ja.
Genau, da dachten die Leute auch, das wäre tot. Und jetzt gibt's so Sachen wie Invisible Inc. oder SteamWorld Heist, die alle sehr XCOM inspiriert sind und ihre kleineren Erfolge feiern.
Aber
vielleicht
ist natürlich
ist das
auch wieder ganz anderes Feeling, eine Rundenstrategie.
Genau, aber
Echtzeit,
halt
ja.
Im Fall von Invisible Inc. oder SteamWorld halt auch ein ganz anderer Maßstab. Ne? Vielleicht ist ja das, was das Strategiegenre so ein bisschen braucht, dass man das mal zurückfährt und in kleineren Bahnen macht. Und mit Strategie meine ich jetzt wirklich ganz spezifisch Echtzeitstrategie.
Ja.
Weil es gibt ja durchaus noch andere Strategiespiele.
Naja, also ich glaube, dass das Genre wird schon weiterleben an sich. Also sowas wie Grey Goo wird auch in Zukunft, glaube ich, wird Studios geben, die am PC für den PC-Markt das speziell entwickeln. Ich bin mal sehr gespannt, wie Halo Wars ankommt.
Ja, ich auch.
Weil das könnte durchaus auch wieder zu einem kleinen Durchbruch. Also wenn das ein erfolgreiches Spiel wird, dann werden vielleicht auch wieder andere Titel irgendwie portiert. Und die Schwierigkeit ist ja eigentlich eher so dieser Transport von klassischer Maussteuerung, die für Echtzeitstrategie einfach ideal ist. Ja? Auf den Tasten irgendwelche Kommandos kurz auswählen und dann mit der Maus halt sehr gut positionierbar und einfach auch so, weißt du, so aufziehen, Einheiten markieren, bräuchte ja nicht erzählen, dass man das auf dem Gamepad irgendwie deutlich schwerer hinkriegt.
Ja,
und
also mit Halo Wars haben sie es halt
ist.
Ganz gut gemacht, aber Halo Wars hatte halt den Nachteil, es war nicht sonderlich komplex. So. Also das hat es halt schon so ein bisschen geopfert. Bei anderen Spielen wie XCOM, da funktioniert das total gut mit dem Controller, weil du halt Zeit hast. Echtzeitstrategie hast du ja einfach keine Zeit. Du musst ja schnell reagieren auf bestimmte Sachen. Das ist ja kein rundenbasiertes Ding. Deswegen ist das, glaube ich, nochmal so die spezielle Herausforderungen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein EA Command & Conquer ewig ruhen lässt. Hm. Also da wird es irgendwann eine Wiederbelebung geben, dieser Franchise.
Als Ego-Shooter.
Das wäre ja nicht das erste Mal, das wäre das Lustige. Aber Generals 2 zum Beispiel fand ich total schade, weil das war ja, erst soll es ein richtiger Nachfolger werden, dann war es irgendwie ein Free-to-Play-Ding und dann wurde es gecancelt, obwohl es gar nicht so schlecht aussah. Das ist eine ganz komische Geschichte da gewesen.
Also meine Theorie ist ja, dass an Warcraft 4 schon gearbeitet wird. Bin ich mir ziemlich sicher, dass da zumindest irgendwelche Studien oder so schon existieren, weil Warcraft halt auch, also bevor jetzt in StarCraft 3 kommen würde und sie quasi, ich glaube, die sind erstmal heilfroh, dass sie diese Trilogie irgendwie abgeschlossen gekriegt haben. Und Warcraft 4, finde ich, passt jetzt einfach auch so in das Portfolio von Blizzard wieder rein. Es kommt ein Warcraft-Film, World of Warcraft geht so ein bisschen jetzt doch langsam wirklich den Bach runter im Sinne von Abonnenten und so weiter. Ich glaube, dass so ein Warcraft 4 da durchaus auch funktionieren würde jetzt, dass man halt sagt, okay, irgendwas müssen wir mit der Franchise machen, sonst ist sie irgendwann weg.
Ja, ja, also da wäre ich der glücklichste Strategiespieler auf Erden, wenn das tatsächlich mal angekündigt wird. Meine Hoffnungen sind da allerdings immer so ein bisschen gedämpft, weil Blizzard eben jetzt in letzter Zeit diesen Weg gegangen ist von diesen kleineren Titeln. Und
ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da ein neues Modell fahren werden. Also dass es nicht mehr so jetzt wie StarCraft 2 funktionieren wird, sondern dass sie halt einfach sagen, wir machen eine kleine schnucklige Warcraft 4-Version, ja, und releasen dann episodisch neue Missionen oder das wird Free-to-Play oder Schlag mich tot. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, Warcraft 4 wollen wir machen, aber wir müssen uns überlegen, wie wir das irgendwie schlanker hinkriegen als StarCraft 2.
Das finde ich dann auch schon wieder so schade, weil Warcraft ist episch. Warcraft muss groß und protzig sein. Mhm. Und wenn das dann so eingeteilt wird, dann hoffe ich, dass das nicht das ist, was Blizzard wirklich mag. Also ich hoffe ja bei Blizzard immer, dass da wirklich Entwickler noch dahinter stecken, die wirklich ambitioniert sind, die diesen Ehrgeiz haben, diese großen Sachen zu machen und nicht nur jetzt aus Business-Sicht kleine Titel, wenig Investment dafür, großes Free-to-Play, große Free-to-Play-Einnahmen wie bei Hearthstone oder Heroes of the Storm, wo finde ich die Sachen total überteuert sind, die man da kauft. Aber das fällt mir total schwer einzuschätzen bei Blizzard. Weil Overwatch jetzt zum Beispiel ist ja wieder nicht das. Ist ja kein Free-to-Play, das ist ja ein Vollpreisspiel. Ja. Alle Helden und Maps sind kostenlos, die dann später dazukommen. Und da wird es nur kosmetische Sachen höchstwahrscheinlich geben, die man kauft. Also ich sehe da bei dieser Firma einfach nicht so ganz durch.
Ich glaube, Warcraft 4 wird Clash of Clans für iOS mit Warcraft gehen.
Oh Gott, bricht mir nicht das Herz.
StarCraft 2 ist aber auch noch nicht zu Ende. Also der Darius, der TLO, hat damals in dem Podcast auch gesagt, er würde sich sehr, 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 sehr wünschen, dass StarCraft 2 endlich Free-to-Play wird, damit die E-Sports-Szene weiter existieren kann. Weil er eben gesagt hat, dass da einfach kein Geld mehr kommt. Wenn jetzt Legacy of the Void abverkauft ist und das Thema durch ist, dann sieht es sehr, sehr düster aus für die E-Sport-Szene, weil ja kein neues Blut kommt, weil kein neues Geld da reinfließt und dann eben auch kein Support mehr von Blizzards Seiten existiert. Das waren so seine Bedenken oder sein Wunsch, dass sich das quasi öffnet, damit es eben so fließt, das Geld wie bei den MOBAs. Das wird, glaube ich, jetzt nicht so direkt passieren, dass StarCraft 2 Free-to-Play wird, aber es sind jetzt auch schon DLCs angekündigt. Also auf jeden Fall sind sie noch nicht durch mit dem Thema.
Nee. Und ich weiß auch gar nicht, ob es Free-to-Play sein muss, weil StarCraft 1 war das ja auch nie. Nee, und das hat halt irgendwann, hat irgendwann halt 10 Euro gekostet oder so. Die Einstiegshürde war einfach so gering, dass das jeder spielen kann. Und wenn du jetzt nur den Multiplayer spielst, ist ja, glaube ich, egal, welches du dir holst. Und Wings of Liberty kriegst du auch schon für 5 Euro oder so. Also wer StarCraft spielen will, nur den Multiplayer, dem stehen da wirklich wenige Hürden im Weg, glaube ich.
Ja. Hast du diese DLCs schon gelesen, was da passiert? Also da soll ja diese Nova Covered Ops erscheinen.
Genau, das wirkt so ein bisschen so, als ob sie die Story von StarCraft Ghost da erzählen wollen, diesem fehlgeschlagenen Third-Person-Action-Adventure.
Nee, ist ja nicht fehlgeschlagen, der kam ja nie.
Ja, naja, das ist ja schon ein fehlgeschlagenes Projekt, oder nicht?
Ja, gut, wenn sie gar nicht erst in die Welt kamen.
Ja.
Also genau. Auf Eis gelegt, sagen wir es mal so.
Genau. Und das ist ja so ein bisschen das, was du bei Warcraft gerade gesagt hast. Das sind so diese kleine Geschichten, episodenmäßig erzählt.
So drei Teile, drei Missionen kommen im März.
Genau. Mal gucken, ob das was wird. Kann ich schwer einschätzen.
Ja, also ich bin aber gespannt. Ich glaube, das ist auch so ein Experimentierfeld, dass sie jetzt sagen, gut, wir machen jetzt mal so Kleinigkeiten, mal schauen, ob die funktionieren, um dieses Thema am Laufen zu halten. Und wenn das sich trägt, dann ist diese Genre ja auch noch nicht ganz weg. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, das Universum von StarCraft 2 ist so reichhaltig, da können wir noch so viel Geschichtchen erzählen. Es muss ja nicht immer gleich eine ganze Kampagne sein, aber wenn dann immer, dann kommen halt 3 Missionen mit der Nova Covered Ops, und dann, was weiß ich, kann man ja, was ist noch angekündigt? Ich glaube Commander Carax, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber solche Geschichten sollen dann auch irgendwie nochmal kommen.
Ja, das ist, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann in StarCraft 3 gibt, aber ich glaube, das dauert dann halt noch ganz lange, weil du musst dir ja mal vorstellen, wie viel Zeit lag zwischen StarCraft und StarCraft 2.
16 Jahre oder so, 13 Jahre oder sowas.
Nee, 12, oder? Ja. Kam nicht StarCraft 98?
Über 10, sagen wir mal so.
Ja, über 10 auf jeden Fall. Und jetzt Warcraft 3 ist 2002 gewesen, glaube ich. Also da ist es mal an der Zeit.
Ja, aber Warcraft 4 ist dann aber auch zeitiger dran, finde ich. Also,
wobei Warcraft ist ja nie so ganz durch World of Warcraft verschwunden.
Ja, aber das ist ja ein anderes Genre.
Ja, nur ich glaube halt heute ist es so, wenn du jemanden nach Warcraft fragst, dann denkt er halt zuerst an das MMO und an Online-Rollenspiele und Third-Person-Perspektive und sowas und nicht an ein Strategiespiel. Das könnte eine Marketing-Herausforderung werden, wenn das mal kommt.
Nee, weißt du, was sie machen? Sie machen Warcraft the Game to the Movie.
Achso, ja. Warcraft the Movie, the Game.
Ja, genau.
Und dann wird so ein schlechter 2D-Prügler mit eingescannten Schauspieler.
Oh mein Gott.
Ja. Ja.
Naja, gut. Ich bin gespannt. Also Blizzard wird, glaube ich, noch weiterhin sich überlegen, was sie da machen. Ich glaube, die sind ja schon immer sehr loyal ihren Marken gegenüber. Also, dass sie mal was Neues machen, siehe Hearthstone, das ist ja dann auch irgendwie verankert, und das MOBA hat ja auch irgendwie alle Charaktere aus allen Geschichten. Also die werden die nicht fallen lassen. Ich bin nach wie vor der Meinung, Warcraft 4 wird irgendwie ein bisschen anders als StarCraft 2 jetzt gelaufen ist. Aber dass da was kommt, bin ich mir relativ sicher.
Und in Diablo kommt bestimmt auch noch. Ich bin halt großer Fan von allen drei ihrer Marken. Mhm. In der Reihenfolge Warcraft, Diablo, StarCraft. Also
und drüber steht aber Lost Vikings.
Lost Vikings, ja. Die gibt's ja auch in Heroes of the Storm. Das fand ich total lustig.
Total geil.
Ja.
Ach ja.
Also ich bin da nach wie vor Fan von dieser Firma und den Sachen, die sie machen, weil mich die letzten großen Spiele wirklich überzeugt haben. Sowas wie Hearthstone und Heroes of the Storm macht mir auch Spaß, aber da habe ich irgendwie nicht so ganz die Muße, mich lange zu investieren. Aber Diablo 3 finde ich fantastisch, gerade mit Reaper of Souls. Legacy of the Void hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Da haben die einfach immer noch so einen Stein im Brett bei mir.
Würdest du denn jetzt das Ding trotzdem noch empfehlen? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, klingt jetzt eigentlich ganz gut, ich will jetzt alle drei Teile nochmal spielen, kannst du uneingeschränkt empfehlen oder muss man irgendwas bedenken oder irgendwas?
Ich würde es uneingeschränkt empfehlen. Also wenn du jetzt sagst, dir haben damals Strategiespiele, Echtzeitstrategiespiele Spaß gemacht, dann wirst du, glaube ich, deine helle Freude an diesen Dingern haben, weil jetzt hast du ja wirklich die volle Packung. Da hast du dann so eine
im wahrsten Sinne des Wortes,
40-Stunden-Kampagne oder sowas vor dir, die sehr, sehr viel Spaß macht. Ich weiß natürlich nicht, ob Wings of Liberty vielleicht inzwischen schon ein bisschen gealtert ist, so von irgendwie Missionsdesign oder sowas. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig vorstellen, weil die sich doch alle sehr homogen angefühlt haben, ohne jetzt langweilig zu werden. Ja, klar, also eindeutige Empfehlung. Das sind richtig, richtig gute Echtzeitstrategie-Kampagnen mit toll inszenierter, aber ein bisschen doofer Story.
Wunderbar.
Ja.
Gut, dann gucke ich mal, ob es irgend so ein Collector's Edition mit allen drei Teilen oder so gibt.
Oh ja.
Gibt's bestimmt. Spätestens online auf jeden Fall. Aber nur beim dritten jetzt einzusteigen, ist dann spielerisch okay, aber storytechnisch schwierig.
Genau. Ja. Nee, ich glaube, du hast auch mehr Freude dran, wenn du mit Wings of Liberty anfängst.
Alles klar. Ja. Und Engine veraltet oder so?
Nö. Nö, also das ist ja so das Beeindruckende bei Blizzard. Die machen halt Spiele, die irgendwie immer gut aussehen, weil sie einen tollen Stil haben, aber jetzt technisch nicht so anspruchsvoll sind, dass du einen mega Rechner brauchst.
Wunderbar.
Ja.
Gut, dann danke ich dir für diese Zeitreise.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Habt ihr noch was bei Hooked zu StarCraft 2? Hast du ein Video oder irgendwas gemacht?
Nee, ein einzelnes Video nicht. Wir haben es mal in einem Livestream gespielt, da gibt es eine Aufzeichnung von. Das war so eine, weil es ja jetzt auch so, da siehst du gar nicht drüber geredet, es gibt einen Koop-Modus in StarCraft.
Stimmt, das habe ich auch gelesen. Wir wollten ja nicht über Multiplayer reden, aber es gibt einen Koop-Modus.
Genau, so einen Koop-Modus, wo du einzelne Missionen spielst. Der ist jetzt ist jetzt nicht so, dass du die Kampagne zu zweit spielst, sondern es sind speziell dafür ausgefertigte Missionen mit extra...
Die man einzeln auswählt dann auch.
Oder? Genau, die man einzeln auswählt mit so extra Rassen, die so ein bisschen eingeschränkter sind. Also du hast nicht die volle Palette an Einheiten pro Charakter, den du da wählst, mit dem du kämpfst. Das ist ganz nett für zwischendurch. Ich hätte das gerne für die Kampagne gehabt, ehrlich gesagt. Das wäre mega cool gewesen.
Eine ganze Koop-Kampagne wäre cool gewesen.
Ja, es wirkte wie ein Experiment. Also das kann sein, dass sie das so ein bisschen nehmen als Inspiration für das, was sie in Zukunft machen.
Ja, Warcraft 4 wird Koop-Clash of Clans.
Nein,
hör mal auf. Man muss doppelt zahlen, weißt du? Wenn du was kaufst, reicht es noch nicht. Dein Kollege muss es auch kaufen.
Oh ja.
Neues Geschäftsmodell.
Du solltest Spiele machen. Nicht.
Nicht, genau. Ja. Koop-Coins muss man dann kaufen.
Jetzt hast du schon einen Namen dafür.
Man kriegt das Geld aber nicht zurück. Wenn dein Kollege es nicht kauft, hast du halt Pech. Dann ist das Geld einfach weg. Dann musst du mit Geld die wieder zurückkaufen. Oh Gott.
Ja, Manu, red weiter. Schon so spät. Mann, doch.
Ich schneide es lieber raus, dann setze es noch wirklich jemanden. Ja. Gut, dann vielen Dank. Grüße nach Berlin an Robin auch.
Ja.
Jetzt eigentlich verschluckt vor lauter Robin. Und dann schaue ich mal, dass ich günstig einen StarCraft 2 mir schieße.
Tu das.
Und dann hoffe ich, dass Dune 3 bald kommt.
Das, ja, dem schließe ich mich an.
Bis bald.
Tschüss.